zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
57 Abgeordnete sitzen für die Freiheitliche Partei im österreichischen Parlament. Was passiert dort in der wortwörtlich zweiten und dritten Reihe? Mein Name ist Franziska Schwarz. Sie hören zur Frage der Nation den Profil Politik Podcast. Heute sind die beiden Politikredakteure Max Miller und Gernot Bauer im Podcaststudio. Hallo Max.
Hallo.
Hallo Gernot.
Hallo Max. Hallo Franziska. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Max, du hast dir diese Woche polarisierende Charaktere in der FPÖ angesehen. Warum überhaupt? Und überhöht man diese Personen aus der dritten Reihe so nicht?
Also ich glaube nicht, dass man sie überhöht. Warum habe ich sie mir überhaupt angeschaut? Jetzt grundsätzlich, die FPÖ ist die stimmenstärkste Partei im Nationalrat. Laut Umfragen liegt sie noch deutlich stärker als zuletzt bei der Wahl. Also ungefähr 35% der österreichischen Wählerschaft wird momentan Herbert Kickl und die FPÖ wählen. Und das Ziel der Partei ist ja nochmal deutlich mehr, oder? Also Herbert Kickl will Volkskanzler werden, so nennt er das selbst, und aus Österreich und der Zweiten Republik eine dritte Republik formen. Und dafür braucht die FPÖ natürlich Abgeordnete. Derzeit sitzen 57 FPÖler, wie du hast schon gesagt, im Nationalrat. Und logischerweise sind die Leute, die jetzt schon drin sitzen, dann auch die Menschen, die Österreich irgendwann umbauen sollen und Herbert Kickls Volkskanzlerschaft sozusagen stützen sollen. Genau, und da wollte ich mir einfach anschauen, wer ist das denn eigentlich? Wer sind denn die Leute, die diesen Umbau tatsächlich dann tragen sollen, die das umsetzen sollen? Und zur grundsätzlichen Frage von überhöhen, das würde ich jetzt allgemein bei Nationalratsabgeordneten nicht so sehen, dass wir die überhaupt überhöhen können. Einfach deswegen, einerseits, okay, man kann sagen, die verdienen mehr als 10.000 Euro brutto im Monat, aber das sind ja auch die Menschen, die Gesetze schreiben und beschließen, an die wir uns alle halten müssen. Also ich finde, da gibt es schon ein grundsätzliches öffentliches Interesse daran, wer denn da im Nationalrat sitzt. Und auch wenn man jetzt sagt, quasi geben wir denen eine Bühne, wenn wir sie aufs Cover heben, ja, natürlich geben wir denen eine Bühne, aber die brauchen keine Bühne. Die haben tatsächlich wortwörtlich das Rednerpult des Nationalrats als Bühne. Und wenn ich habe mir das ja jetzt angeschaut, das ist tatsächlich so, die verbreiten teilweise Verschwörungstheorien von diesem Rednerpult. Sie nutzen die Reichweite von der FPÖ, von FPÖ-TV, aber auch von rechtsextremen Medien, um zum Beispiel rechtsextreme Straftaten herunterzuspielen. Und das sind ja auch nicht alles No-Names, das darf man ja auch nicht so sehen, nur weil jemand in der zweiten oder dritten Reihe im Nationalrat sitzt, die haben trotzdem teilweise wichtige Funktionen innen. Also eine Person, die ich porträtiert habe, ist Wendelin Mölzer, der ist Miteigentümer des rechtsextremen Mediums zurzeit und leitet im Nationalrat gleichzeitig den Kulturausschuss. Oder Christoph Steiner, der gibt im Parlament allen anderen Parteien die Schuld an, Zitat, Massenvergewaltigungen und leitet den Tourismusausschuss. Also diese Personen sind ja jetzt schon an Schnittstellen und Schaltstellen unserer Demokratie. Insofern finde ich, ist es auf jeden Fall berechtigt, sie genauer unter die Lupe zu nehmen.
Und gerade wenn ich den letzten Abgeordneten noch einmal erwähnen darf, von dem Max gesprochen hat, den Abgeordneten Steiner aus Tirol, der ist ja auch sehr erfolgreich. Also der hat sehr viele Vorzugsstimmen bekommen bei der letzten Wahl. Der ist einer der erfolgreichsten Politiker in Tirol, überhaupt so erfolgreich, dass er in Tirol bei den Tiroler Freiheitlichen sogar gehandelt wird als möglicher Alternativkandidat zum jetzigen Landesparteiobmann Abwärtsger. Also das ist ein Mann, der spielt sicher noch eine große Rolle. Und wir haben das Cover genannt Herbert Kickls Gruselkabinett. Und das ist jetzt auch keine Übertreibung, weil vielleicht bleiben wir gerade beim Abgeordneten Steiner. Ich kenne den schon aus dem Bundesrat, da ist er mir mal aufgefallen. Und jetzt im Nationalrat. Und da muss man sagen, der hat, Max, du weißt wahrscheinlich sogar besser, wie viele Ordnungsrufe hat der im ersten Jahr. Also der hat schon jede Menge, Dutzende Ordnungsrufe im ersten Jahr erhalten. So viel wie kein anderer. Und wenn man ein erfahrener Parlamentsberichterstatter ist, so wie ich, so eine Altersfrage, dann muss man festhalten, also gegen Herrn Steiner ist Herbert Kickl ein ruhiger, zurückhaltender Humanist. Oder vielleicht kannst du uns da ein paar Beispiele geben, was der Herr Steiner so von sich gegeben hat.
Genau, das ist schon gesagt. Also Steiner hat 43 Ordnungsrufe in seiner Zeit als Bundesrat kassiert. und 14 davon an einem einzigen Tag. Also zum Vergleich, die meisten Abgeordneten kriegen kaum überhaupt einen Ordnungsruf und wenn dann so ein, zwei.
Und zwar ein, zwei im Laufe ihrer Karriere vielleicht.
Genau, ja.
Vielleicht könnt ihr kurz sagen, für was für Aussagen bekommt man einen Ordnungsruf? Also sind das Beleidigungen oder?
Genau, es sind Beleidigungen, es sind Unwahrheiten. Eben zum Beispiel bei Christoph Steiner ein Ordnungsruf, den er kassiert hat, der auch medial groß Aufmerksamkeit erregt hat, war, dass er, ich zitiere ihn jetzt einfach mal kurz, Zitat, 10 Jahre Messerstechereien, 10 Jahre Mord, 10 Jahre Vergewaltigung. Und dann hat er quasi an alle Parteien außer der FPÖ im Nationalrat gesagt, ihr seid schuld an Massenvergewaltigungen. Also das ist einfach ein Ton und auch ja, ein Inhalt, der so im Hohen Haus nichts verloren hat eigentlich. Deswegen kriegt man dann einen Ordnungsruf, um quasi zu sagen, nein, so nicht, dieser Stil, der gehört hier nicht her.
Wobei, ich kann mich erinnern, ich war damals live vor Ort bei dieser Sitzung und erinnere mich sehr gut, da war sofort ein Riesengeschrei natürlich im Nationalrat, als er das gesagt hat. Es haben zwar ein paar schon gedöst, weil es sind nun mal Hinterbänkler, da hört man nicht genau so zu. Aber wer sehr alert war, war der grüne Abgeordnete Werner Kogler, der ehemalige Vizekanzler, der hat das mitbekommen und hat sofort einen Krach gemacht. Und dann sind ein paar andere auch darauf angesprungen, weil es ist ja wirklich eine Ungeheuerigkeit. Da sitzen Minister auf der Regierungsbank, 182 andere Abgeordnete und Koalitionsabgeordnete, denen vorzuwerfen, sie würden Massenvergewaltigungen gutieren, ist wirklich ein starkes Stück. Und dann gab es einen weiteren Wirbel, weil den Vorsitz führte damals Nationalratspräsident Rosenkranz, also von der FPÖ, und er wurde sofort aufgefordert, hier einen Ordnungsruf zu erteilen und den zu rügen, den Abgeordneten. Und Rosenkranz in seiner ersten Rede gesagt, er hat das nicht mitbekommen, er weiß jetzt nicht, was er tun soll und er möchte jetzt noch abwarten und er lässt sich das Protokoll kommen. Und da gab es natürlich noch einmal Aufregung, weil ein Nationalratspräsident, der bei nicht automatisch, nicht unmittelbar einschreitet, bei so einem hanebüchernen, also provokanten, ja, also wirklich super, also unglaublichen Vergleich, der hat auch seinen Job ein bisschen verfehlt und in der Folge hat dann Rosenkranz tatsächlich einen Ordnungsruf erteilt. Aber das ist ja nur einer, also Christoph Steiner in seiner Aggression gibt es ja viel mehr auch noch.
Genau, was bei Steiner das Besondere ist, also wenn man mit anderen Abgeordneten von anderen Fraktionen redet, sagen die schon teilweise, dass es bei ihm, dass sie bei ihm ein System erkennen, dass der sozusagen, dass Christoph Steiner nicht nur, ich meine, er ist damit politisch erfolgreich, aber er macht daraus kurze, schnelle Videos für Social Media, die teilweise 100.000 Mal geklickt werden, aber dass er es nicht nur deswegen machen würde, sondern schon auch, um aktiv das Parlament zu sabotieren. Also konkret muss man auch dazu sagen, Steiner hat sozusagen eine persönliche Fehde mit Dominik Oberhofer von den NEOS. Oberhofer sagt aber über Steiner, dass dessen Verhalten ihn an das Ende der Weimarer Republik erinnert. Also das ist auch, da sieht man auch schon, wie verhärtet da die Fronten sind. Und das ist, muss man schon sagen, zumindest von Steiner eben schon recht gezielt auch. Ich habe ihn auch deswegen drin, nur ein letzter Satz zu ihm. Wir haben ihn als energetischen Rüpel, habe ich ihn bezeichnet. Das ist einerseits, sein Brotberuf ist Humanenergetiker, daher kommt der Teil. Rüpel ist aber tatsächlich nicht nur auf seine verbalen Entgleisungen bezogen, sondern ich habe den Abgeordneten Oberhofer schon erwähnt, die beiden sitzen im Kulturausschuss und im Tourismusausschuss beieinander. Steiner ist auch Obmann des Tourismusausschusses. Und im Kulturausschuss kurz davor hat Dominik Oberhofer irgendwann einmal im Sommer die Kamera auf Steiner gerichtet und gesagt, nehmen wir mal 3 Komponisten der Wiener Klassik. Daraufhin ist Christoph Steiner komplett ausgerastet offenbar und laut Augenzeugenberichten, unter anderem sagt das auch Oberhofer, hat er dann Oberhofer auch Gewalt angedroht. Also er ist sozusagen, er ist auch, ein, auch in der Hinsicht ein rüpeliger Charakter. Ich habe da die FPÖ auch gefragt zu diesem Vorfall und da hat die FPÖ gemeint, ja, das war tatsächlich ein historisch beispielloser Vorfall und zwar weil Dominik Oberhofer eben Christoph Steiner gefilmt hat und das ginge nicht. Das haben sie dann auch ins Präsidium vorgebracht. Steiners Reaktion war offenbar nicht mal Thema zwischen den Parteien.
Wir reden über diese Verächtlichmachung des Parlaments, um die es Christoph Steiner auch geht, neben seinen quasi persönlichen, der Entfaltung seiner persönlichen Befindlichkeit. Diese Verächtlichmachung, die hat Methode. Nicht nur bei uns, sondern das ist ein Mittel aller Rechtspopulisten in Europa und auch der Rechtspopulisten im Europäischen Parlament, dass man die gesetzgebende Körperschaft in Zweifel zieht. Manchmal dodelt man sie nur herunter, das ist ja vielleicht sogar noch harmlos, aber hier wird gezielt methodisch das Parlament verächtlich gemacht, um es natürlich zu schwächen. Dahinter kann man nur eine Strategie sehen und Steiner ist eben nicht der Einzige, der das tut, sondern das tut auch die erste Reihe, allen voran natürlich Herbert Kickl und auch zum Beispiel der Abgeordnete Belakovic oder der FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz. Aber neben diesen rüpelhaften Auftreten gibt es ja auch da teilweise wirklich skurrile Persönlichkeiten. Also mein Lieblingscharakter ist ja fast die Abgeordnete zum Nationalrat, die hier irgendwie fabuliert, sie hätte Kontakte zu verstorbenen Tempelrittern und danach ihre Politik offenbar ausrichtet. Kannst du uns da was erzählen?
Ja, Elisabeth Heiß heißt die Abgeordnete. Elisabeth Heiß ist Polizistin und Hobbyautorin. Und als Autorin, beziehungsweise vielleicht davor noch, sie reist mit ihrem Mann durch Europa und zwar begibt sich auf die Spur der Tempelritter eben. Unter anderem auch sucht sie die Bundeslade und Spuren der Bundeslade, also dieses biblische Konstrukt sozusagen. Und das wirkt ein bisschen so wie Abenteuerurlaub von den beiden. Also sie schreibt dann auch, sie fühlt sich wie Lara Croft in Indiana Jones, wenn sie irgendwie in Höhlen reinkrabbelt und so. Das ist ja alles nett. Das Merkwürdige daran ist, Elisabeth Heiß sagt, sie hat Visionen. Also konkret sagt sie, wenn sie die Augen zumacht, dann sieht sie, wie Dinge früher ausgesehen haben. Und hin und wieder begegnen ihr eben auch tote Tempelritter. Konkret gibt es da offenbar einen, den sie auch historisch belegen konnte, dass es den tatsächlich gab. Den hat sie in historischen Quellen danach gefunden. Und einen anderen, Tempelritter Henri, den hat sie nicht in historischen Quellen gefunden, aber der ist ihr offenbar öfter erschienen. Und zwar so oft, dass sie zwei Bücher geschrieben hat. Diese Bücher sind eben so Abenteuerromane und haben zwei Zeitebenen. Die eine Zeitebene ist Elisabeth Heiß und ihr Mann quasi auf den Spuren der Templer durch Europa. Und die andere Zeitebene ist das Leben von Tempelritter Henri. Genau, und eben Elisabeth Heiß hat auf der einen Seite diese Vision, auf der anderen Seite, wenn sie dann eben diese Abenteuerurlaube macht, dann fragt sie eben so zum Beispiel dann auf Facebook, fragt sie sich, ob dann nicht in der Gebirgskette der Pyrenäen, ob es da nicht vielleicht ein Dimensionstor gäbe. So, das ist so die Welt, in der sie sich bewegt. Und das ist auch, also das alles lebt sie öffentlich und erzählt sie dann auch öffentlich in diversen Interviewformaten mit, ich würde mal sagen, mehr als pseudowissenschaftlichen Kanälen. Also wenn sie dann sagt, da schließt sie die Augen und hat Visionen, dann ist die Frage danach, ja und was siehst du dort? Also da wird nicht quasi die Vision kritisch hinterfragt, sondern da wird hinterfragt, was die Vision uns zeigt. Und das Ganze ist eingebettet in so einem generellen, verschwörungstheoretischen Milieu, das sich dann eben auch politisch äußert. Also auf ihrem Autorinnenprofil steht etwa, die beiden Polizisten, also Elisabeth Heiß und ihr Mann, Zitat, erkannten, dass die Menschheit betrogen wird und dass der Schein, welcher die Medizin, Pharmaindustrie, Ernährungsindustrie, Politik, Religion, die Geschichte, die Medien und viele mehr aufgebaut hatten, mit der Zeit bröckelte, wenn man dem Leben bewusster entgegentritt und sie alle nun das wahre Gesicht zeigten. Also das ist so das generelle Weltbild einer Nationalratsabgeordneten. Und sie ist jetzt zum Beispiel, Elisabeth Heiß ist jetzt zum Beispiel Ersatzmitglied im Pilnacek-Untersuchungsausschuss und soll dort eben quasi die mögliche Einflussnahme auf die Ermittlungsarbeit aufklären.
Also man kann sagen, ich glaube, es würde nicht einmal sie behaupten, dass die Tempelritter am Tod von Christian Pilnacek mitverantwortlich sind, aber es zeigt schon ein bisschen, die Essenz daraus ist die Verschwörungstheorie. Man könnte auch sagen, wir erwarten uns von Politikern Visionen, wir wollen Politiker mit Visionen. Natürlich, solche Visionen sind damit nicht gemeint, auf die kann man wahrscheinlich verzichten. Ich schließe daran an, was Max ganz am Anfang gesagt hat, es sind Nationalratsabgeordnete, die hier Visionen haben, und zwar nicht Visionen, wie wir das Zusammenleben in unserem Land besser gestalten können, sondern Visionen über Sagen gestalten. Und diese Verschwörungstheorien sind ja auch ein ganz typischer rechtspopulistischer Topos, dass man hinter allem sinistre Gefahren wittert. In Österreich spricht die FPÖ jetzt auch immer vom tiefen Staat und zu diesem tiefen Staat gehört offenbar auch zum Beispiel die Pharmaindustrie.
Max, du hast dir für die Coverstory mehrere Abgeordnete angeschaut. Wir besprechen jetzt nicht alle durch, wer alle Details lesen möchte, der liest das am besten im aktuellen Profil oder auf profil.at nach. Einen gibt es, den Sebastian Schweighofer, das ist der sogenannte Linksextremismus-Sprecher. Was bedeutet das, was macht er?
Ja, also das ist ja ganz interessant, wenn man 57 Abgeordnete hat, dann hat man mehr Abgeordnete, als es Bereiche, also Themenbereiche im Parlament gibt. Aber die FPÖ erfindet einfach ein paar Themenbereiche dazu, eben zum Beispiel den Linksextremismus-Sprecher. Als Linksextremismus-Sprecher spricht Sebastian Schweighofer über Linksextremismus. Das ist genau das, wonach es klingt. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwo der Verdacht von einer linksextremistischen Straftat ist, dann gibt es mittlerweile recht zuverlässig eine Presseaussendung von Sebastian Schweighofer dazu. Das ist die eine Seite, die er macht. Die andere Seite, die er macht, ist, er spielt rechtsextremistische Straftaten herunter. Und das ist wiederum nicht so verwunderlich, wenn man sich die Biografie von Sebastian Schweighofer anschaut. Er ist nämlich auch Obmann der Freiheitlichen Jugend und das ist die Teilorganisation der FPÖ, die laut Dokumentationsarchiv Österreichischer Widerstand, das ist das DÖF, die machen auch den Rechtsextremismusbericht und die nennen die Freiheitliche Jugend, Zitat, jene Teilorganisation der FPÖ, die den inhaltlichen und ästhetischen Gleichklang mit der Identitären Bewegung Österreichs am unverblümtesten lebt. Das heißt, die Identitäre Bewegung Österreichs ist eine gesichert rechtsextreme Organisation. Ihre Symbole sind in Österreich verboten. Und die Freiheitliche Jugend bewegt sich wirklich sehr nah an deren Inhalten. Also zum Beispiel das Schlagwort Remigration, das die Identitären geprägt haben. Das ist mittlerweile in der FPÖ schon etabliert, aber die Freiheitliche Jugend hat das nochmal sehr viel früher aufgegriffen. Auch Sebastian Schweighofer selbst sagt, er verwendet dieses ausländerfeindliche Schlagwort 7 Tage die Woche. Also da merkt man schon, da ist ein gewisser Gleichklang da und der zeigt sich auch personell. Also der parlamentarische Mitarbeiter von Sebastian Schweighofer, der war früher eine Führungsfigur der Identitären Bewegung, der heißt Fabian Rusinak und genau, also er beschäftigt im Endeffekt einen klaren Rechtsextremisten im Parlament. Und das ist eben so, auf der einen Seite soll er eben sozusagen auf die linksextreme Gefahr hinweisen und auf der anderen Seite schon auch die rechtsextreme Gefahr herunterspielen und die freiheitliche Partei nach rechts so weit öffnen, wie es möglich ist.
Und dieser Abgeordnete Schweighofer, der passt ja auch ins Bild, was den Bundesparteiobmann der FPÖ betrifft, weil wir erinnern uns, unter dem Vorgänger von Herbert Kickl, Norbert Hofer, gab es ja eine, vielleicht nicht eine Brandmauer, aber doch eine rote Linie, eine deutliche Abgrenzung zu den Identitären. Also Hofer hat gesagt, es kann keiner bei uns sein, der gleichzeitig bei den Identitären ist. Und unter Herbert Kickl wurde diese Linie aufgeweicht. Und da gibt es jetzt noch fließende Übergänge. Und so, insofern passt das auch, dass jemand wie Schweighofer jetzt im Nationalrat sitzt. Und der glaubt zwar nicht an Tempelritter, aber umso fragwürdiger ist so eine Politik.
Schauen wir uns vielleicht noch eine weitere Person an, die Max, du herausgearbeitet hast, und zwar vielleicht die Ricarda Berger. Sie sitzt seit 2015 in der FPÖ-Bundesparteileitung. Was hast du denn zu ihr recherchiert?
Also Ricarda Berger ist eine recht interessante Figur im FPÖ-Club, weil wir haben ja schon vorher gesprochen, vor allem durch die Corona-Maßnahmengegner sind sehr viele Leute in die FPÖ eingetreten, die Angst davor haben, sozusagen, dass ihre Meinungsfreiheit beschnitten wird, dass sie Dinge nicht mehr sagen dürfen, dass Dinge verboten werden. Und Ricarda Berger steht eigentlich ein bisschen für das Gegenteil davon. Ricarda Berger ist in der Abtreibungsfrage klar Teil der Pro-Life-Bewegung und diese Pro-Life-Bewegung ist ja mittlerweile auch eine recht internationale Bewegung. Also da ist man recht gut vernetzt und das zeigt sich etwa dadurch, es wurde vor ein paar Monaten wurde ein Buch einer Pro-Abtreibungs-NGO präsentiert, ein Kinderbuch, und das hat vor allem in rechtskonservativen Kreisen in den USA für Aufregung gesorgt, dass man sozusagen Abtreibung kinderfreundlich darstellen will. Und Ricarda Berger hat darauf reagiert, dass sie gesagt hat, dass es besorgniserregend ist, wenn so ein sensibles und tragisches Thema in Kinderzimmer getragen und dann auch noch als etwas Positives dargestellt wird. Und dann gesagt, so etwas darf in Österreich niemals Fuß fassen. Und sie hat gesagt, so etwas darf es in Österreich nicht geben. Also so eigentlich recht klar gesagt, quasi dieses Buch, das darf in Österreich nicht erscheinen. Es ist jetzt auch nicht die große Gefahr da, dass ein Buch von einem kleinen Pro-Abtreibungs-NGO aus den USA plötzlich den österreichischen Markt schwemmt. Aber es ist schon interessant, wenn man so einen Club voller sozusagen MeinungsfreiheitsverteidigerInnen hat, dass man dann auf der anderen Seite Abgeordnete hat, die sagen, okay, dieses Buch, das darf bei uns nicht Fuß fassen. Und sonst ist Berger ganz interessant, weil sie eben auf der einen Seite den Lebensschutz in den Vordergrund stellt. Sie postet dann zum Beispiel auch ein KI-generiertes Foto von einem Fötus mit 3 Beinen, weil die KI eben Fehler macht, wenn man Bilder erstellen lässt. Und ihre Anfragen, seitdem sie im Nationalrat sind, drehen sich fast zur Hälfte um Schweinefleisch. Das ist vielleicht ein Thema, das man jetzt nicht direkt mit der FPÖ verbindet, aber auch da geht es um eine Anti-Ausländer-Haltung. Und zwar ist da quasi die Theorie, dass an Schulen und in Kindergärten Schweinefleisch nicht mehr angeboten wird, weil es so viele Musliminnen und Muslime jetzt Volksschulkinder und Kindergartenkinder wären. Beruhigend für Ricarda Berger, alle Ministerien haben gesagt, nein, das können sie, also quasi es wird weiterhin Schweinefleisch angeboten. Aber es ist auch das irgendwie interessant zu sehen, was für Mittel verwendet werden, um hier sozusagen Stimmung zu machen. Eben in dem Fall ist es eben das Schweinschnitzel, das angeblich nicht mehr auf einer Karte steht.
Mhm. Du hast etwas Interessantes gestriffen, nämlich dass viele dieser oder einige dieser doch verhaltensauffälligen FPÖ-Mandatare ja aus dem Corona-Maßnahmen-Gegnerlager kommen. Und das ist ja per se nichts Schlechtes, weil warum soll man das nicht bezweifeln oder kritisieren, die Corona-Politik der früheren Bundesregierung? Aber das sind doch landläufig schon welche, die sehr aggressiv jede Corona-Maßnahme abgelehnt hat, bis hin zu wirklich überzeugten Impfgegnern. Und ich möchte jetzt den Begriff Schwurbler vermeiden, weil er doch ein bisschen unscharf ist, aber aus wirklich dem sehr radikalen und extremen Lager der Gegner der Corona-Maßnahmen.
Ja, auf jeden Fall. Das dürfte auch bei der Listenerstellung der FPÖ ein konkretes Ziel gewesen sein, da sozusagen Leute aus dieser Bubble in die FPÖ auf die Liste raufzunehmen, um attraktiver zu sein für diese Form von Maßnahmengegnern, auch weil die FPÖ ja während der Pandemie, zu Beginn der Pandemie mit der MFG aus diesem Segment eine politischen Gegner hatte. Die wurden offensichtlich einfach integriert in die Partei und sitzen jetzt halt zum Beispiel im Gesundheitsausschuss und stören den.
Eigentlich abenteuerlich. Da sitzt jemand drinnen, der vielleicht gegen Impfungen ist und sitzt im Gesundheitsausschuss. Jetzt kann man natürlich alles als Gesetzgeber hinterfragen, aber das, und du hast es ja angesprochen, den U-Ausschuss zu Pilnercheck. Vielleicht kommt bald ein U-Ausschuss zu Corona, den die FPÖ will. Und dann werden ja wahrscheinlich all diese Abgeordneten in diesem U-Ausschuss sitzen.
Ja, ich würde auch davon ausgehen, dass viele von den Abgeordneten, die ich hier porträtiert habe, dann in dem U-Ausschuss sitzen und nochmal einem breiteren Publikum bekannt werden. Ne?
Mhm. Bei dieser Geschichte, ich glaube, wir haben alle Erfahrungen, was es heißt, über die FPÖ zu berichten. Aber Max, zu dieser Covergeschichte hast du ja auch relativ direkte Rückmeldungen von auch auf einschlägigen Kanälen bekommen. Was kriegt man so an Rückmeldungen?
Ja, also man muss dazu sagen, ein rechtsextremes Magazin hat auch hat dieses Cover auch geteilt und die Covergeschichte hat auch sonst in FPÖ-Kreisen offensichtlich für Aufregung gesorgt. Man sieht den Effekt tatsächlich so in Kommentaren und Rückmeldungen. Ich habe mir da jetzt so 3 mitgenommen, einfach nur so auswahlweise. Was bist denn du für ein, also Entschuldigung, muss man vielleicht davor noch erklären, eben, ich habe auch ein Reel dazu gemacht, das heißt, man sieht auch mein Gesicht dazu.
Ein Video, der Max hat ein Video dazu gemacht, ein hochformatiges für Social Media.
Genau, das heißt, manche von den Zuschriften sind persönlicher als normalerweise. Diese zum Beispiel, Zitat, was bist denn du für ein Trottel, bist einer, der zu der Verliererampel gehört, wundert mich dann auch nicht, dass du genauso viel Scheiße redest. Boah, kann es denn sein, dass man mit so einem hohlen Hirn lebensfähig ist? 3 Fragezeichen. Genau, also ja, ich lebe ganz gut. Anderes, und das finde ich ein sehr beispielhaftes Kommentar, Zitat, Systemnoten, Punkt. Ihr hättet im Dritten Reich bestimmt Karriere gemischt. Also gemacht, aber falsch geschrieben. Und das ist so ein bisschen, also diese Kritik, also es ist ja tatsächlich, ist es vor allem ein Studium öffentlicher Quellen gewesen, die ich gemacht habe, und eine Beschreibung der Abgeordneten. Aber es wird eben offensichtlich als harte Kritik wahrgenommen und die wird mit Beleidigungen zurückgewiesen größtenteils. Das merkt man schon recht stark.
Vielleicht, was man dazu auch sagen kann, ich in der Online-Redaktion, großteils lesen. Also es ist ja keine inhaltliche Kritik.
Ja, nein. Es wäre schön, wenn die Leute auch unsere Geschichte lesen würden. Ja.
Ja.
Und was man auch sagen muss, also mir tut jetzt die Kritik nicht wahnsinnig weh, aber man muss auch sagen, als Mann kriege ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen weniger ab, als wenn ich jetzt, also wenn Frauen denselben Text posten, dasselbe Video posten, dann kriegt man halt dazu auch noch, ja, nochmal grindigere Kritik oder Beleidigungen.
Eine letzte Frage noch ganz kurz. Wir haben jetzt oft über die Regierungsparteien gesprochen, aber das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus der Opposition, aus dem FPÖ-Gruselclub. Diese Woche steht der politische Aschermittwoch an. Was tut sich sonst in der FPÖ?
Wenn man hineinhört in die FPÖ, laufen eigentlich genau die Debatten, die schon vor einem Jahr gelaufen sind, nämlich haben wir da nicht eine einzigartige Chance verspielt. Also wir erinnern uns, wir feiern demnächst einjährigen Geburtstag, kann die Dreierkoalition feiern. Und genauso lang natürlich ist die FPÖ umgefallen um ihre Chance einer Regierungsbeteiligung. Und Herbert Kickl an seinem Anspruch, Volkskanzler zu werden, ist gescheitert. Und hört man hinein, und zwar jetzt nicht in die dritte Reihe der Abgeordneten, sondern eher in die zweite und teilweise in die erste Reihe, in die Landesparteien vor allem, dann gibt es dort schon immer noch die große Skepsis, ob es nicht ein Fehler war, diese Verhandlungen abzubrechen. Das wird Herbert Kickl, steht da momentan nicht in der Kritik, aber irgendwas brodelt da schon. Aber wie Max ganz am Anfang gesagt hat, die Umfragen sprechen natürlich für den FPÖ-Bundesparteiobmann. Solange das so ist, wird sicher niemand offen Kritik üben. Aber es gibt schon genug auch einflussreiche Politiker in der FPÖ, die meinen, naja, mit dem Herbert werden wir nie eine Regierungsbeteiligung zusammenbringen.
Das ist auch ein bisschen, das liegt auch ein bisschen an dem Club, der jetzt gerade existiert. Also eben, man hat doch, das sieht man jetzt auch in diesen Porträts, viele Personen, die sehr monothematisch unterwegs sind. Also eben zum Beispiel für die Abtreibung das Thema Nummer eins ist oder für die eben die Corona-Maßnahmen von 2021 noch immer das bestimmende Thema sind. Und das geht in Opposition, glaube ich, sehr viel leichter, dass jeder seine Kritik üben kann. Aber wenn man dann eine Regierung bilden muss, Kompromisse schließen muss und dann halt auch tatsächlich die entsprechenden Gesetze durchziehen muss, dann stört es natürlich sehr viel mehr, wenn man diese Brüche innerhalb auch der eigenen Partei dann hat. Und jetzt momentan dürfen sozusagen, sieht man einfach, dass zwei Abgeordnete der FPÖ in ihrem Spektrum sozusagen grundsätzlich verschiedene Meinungen haben dürfen, weil sie sich nicht in die Quere kommen. Aber sobald es da dann quasi ans Eingemachte geht, dann wird man sich für eine Seite entscheiden müssen.
Danke, Max.
Danke.
Danke, Gernot.
Dankeschön.
Das war zu Frage der Nation, der Profil-Politik-Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarz. Falls Sie noch nicht genug von der Profil-Redaktion gehört haben, dann empfehle ich Ihnen den neuen EU-Podcast, Die Schlacht um Europa. Dort geht es unter anderem um Desinformation und diese Woche um Albanien. Die neue Folge erscheint am Mittwoch. Am Donnerstag erscheint der junge Wirtschaftspodcast Business Klasse. Zu Gast ist diesmal die Ökonomin Monika Köppel-Turgener. Und am Sonntag gibt es die neue Folge des Profil-Wissenschafts-Podcasts No Bullshit, diesmal mit dem Biologen Franz Zachos. Bis kommende Woche.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.